Quer und Kreuz, der Podcast für Medien und alles andere.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast Quer und Kreuz. Und an dieser Stelle auch einen schönen guten Tag, mein lieber Mitmoderator Christian Soja.
Hallo Marcel Wolf und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen zurück an dieser wunderschönen Stelle nach einer gefühlt sehr langen Abstinenzphase, die du ja leider vor deiner Masterarbeit verbringen musstest, wo wir aber jetzt ja glücklicherweise eigentlich fast bekannt geben können, es ist geschafft und es ist vollbracht.
Es ist vorüber, ja, es ist vollbracht und ich denke, ich habe auch bestanden. Das kann ich jetzt mal hier so offen und ehrlich auch mal zugeben.
Ich kann sagen, ich denke nicht nur, dass du bestanden hast, sondern du wirst hundertprozentig bestanden haben und sie wird auch noch sehr gut werden vermutlich.
Man kann auf jeden Fall sagen, es ist einfach so ein richtiger, ein schöner, feierlicher Akt, wenn man weiß, man hat jetzt gerade alles zu Ende geschrieben und dann bringt man seine Masterarbeit irgendwie zum Copyshop und weiß, jetzt ist sie im Druck und jetzt wird sie gebunden und die Masterarbeit ist dann das fertige Endprodukt, das du abgeben wirst. Und kleiner Tipp auf jeden Fall, achtet auf jeden Fall drauf, dass beim Deckblatt alles stimmt, weil das seht ihr immer noch, auch wenn ihr die Masterarbeit zum Beispiel
nie wieder aufblättert.
Genau, nie wieder aufblättern. Weil wenn ihr dann einen Fehler findet, dann seid ihr aufgeschmissen.
Das tut immer richtig weh, ja. Ich glaube, ich habe meine Masterarbeit tatsächlich nur noch 2 oder 3 Mal durchgeblättert, aber auch nicht mehr gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals noch mal lesen werde, weil die Angst davor, Fehler zu finden, vermutlich immer mich davon zurückhalten wird.
Aber im Prinzip ja egal, weil du hast ja schon
die Note.
Bestanden. Ja.
Die Note habe ich.
Ich glaube, ich werde mir die schon in ein paar Jahren noch mal so angucken und wahrscheinlich denke ich dann wieder, dass der Schreibstil irgendwie komisch ist, oder? Oder ich bin vielleicht auch ein bisschen begeistert, dass ich da so drin war, mental.
Dass du damals noch so gut schreiben konntest.
Dass ich damals noch irgendwelche solche Gehirnkapazitäten zur Verfügung hatte, um so etwas Wunderschönes zu schreiben.
Und dann sitzt du mit deiner Flasche Wein in der Küche von einem vollen Aschenbecher, der aussieht wie ein Mettigel aus Asche. Und denkst dir einfach nur, was waren das damals noch für wissenschaftlich wertvolle Zeiten?
Warum reißt du jetzt dieses Szenario hier auf?
Das ist einfach gerade richtig krass bildlich vor meinem Kopf aufgeploppt. Ich musste das einfach mal kurz rhetorisch ausmalen.
Du weißt aber schon, das passt einfach 0,0% zu mir.
Das stimmt tatsächlich.
Vor allem aber, der Teil mit trotzdem, dem Rauchen.
Aber trotzdem ist die Vorstellung lustig.
Ja, das vielleicht schon.
Ich habe dich sogar schon mit einer Zigarette in der Hand gesehen, mein Lieber. Also, so weit hergeholt ist das gar nicht.
Ja, in der Hand gehalten heißt noch lange nicht geraucht.
Wahrscheinlich hast du da einfach nur meine kurz gehalten.
Wahrscheinlich, ja. Als guter Freund hält
macht man
das. Die Zigarette einfach in der Hand.
Ja.
Hab die aufbewahrt quasi.
Echt so. Was ist das heutige Thema?
Heute reden wir über Klaas Häufer-Umlaufs neue Sendung mit dem Namen Late Night Berlin.
Klingt auf jeden Fall schon mal richtig fancy.
Finde ich auch. Klingt fancy und natürlich Berlin. Die Sendung muss also aus der Metropole Deutschlands kommen.
Und wir Kleiner haben uns die, Funfact am Anfang, kommt sie aber nicht.
Genau, sie kommt nämlich in Wahrheit aus
Potsdam.
Genau, aus Potsdam. Und ich glaube,
das war aus Babelsberg, genau.
Echt auch aus Ach so, da wo auch die Filmstudios
Weil
sind.
Offizielle Version in Berlin selber waren keine Studios mehr frei, um die Show zu produzieren.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich mir irgendwie auch nicht.
Andererseits Aber, haben die auch ein ziemlich großes Studio.
Ja, und muss man vielleicht auch mal kurz sagen, also ich finde, ich schätze mal die Leute, die das sich jetzt hier anhören, haben vielleicht schon mal den einen oder anderen Ausschnitt gesehen, kann man davon ausgehen. Die anderen, die es nicht getan haben, tut es, guckt es euch an. Ein richtig cooles Studio, oder?
Genau das wollte ich auch als erstes besprechen. Das Studio hat so einen ganz, also einen hochmodernen, aber auch
Mega.
Einen Retro-Vibe, weil so viel, ja, normales Holz verwendet wurde, oder? Oder
genau,
generell
also
Holz
super viel Holz, wurde. Sehr viel Holz, aber trotzdem in einer sehr anmutig und design hochwertigen und designmäßig sehr hochwertig anmutenden Art und Weise, aber trotzdem auch ein bisschen fancy und das Ganze total modern, trotz dieser bisschen, ich finde, es hat schon fast so ein ganz leicht vertäfelungsartig wirkendes Flair irgendwie, aber trotzdem haben die es geschafft, es irgendwie.
Also, das hat
mit
auf
diesem
jeden
leicht
Fall
skandinavischen Look, finde ich. Also, es hat auch so einen ganz leicht skandinavischen Touch. Es ist ein bisschen puristisch, aber trotzdem hochmodern oder vielleicht auch gerade deswegen hochmodern. Schafft es aber trotzdem, finde ich, wenn man das guckt, auch so eine gewisse Wärme irgendwie einzufangen, also oder zu vermitteln irgendwie. Also,
es ist ästhetisch auf jeden Fall äußerst ansprechend, finde ich. Und wie du gesagt hast, es ist einfach die Verbindung aus diesem Holz-Retro, was mehr an so 70er-Jahre-Studios erinnert, auf eine Weise. Verbindung von diesen Elementen eben mit modernen Dingen, wie zum Beispiel im Tisch, ja, im Pult eingelassenen Fernseher zum Beispiel. Oder es ist ja so, dass ein Fernseher sich hinter Glas befindet, aber dann ist auch ein Screen im Schreibtisch selber drin für den Zuschauer zu sehen. Also so diese ganze Verbindung.
Insgesamt und sehr viel Display-Technik.
Sehr viel Display-Technik, und ich bin mir sicher, dass diese Verbindung eben auch, dass dieser Retro-Vibe und so absolut gewollt ist von den Setbauern, von der Redaktion von Late Night Berlin. Und ja, wie du gesagt hast, versprüht das so einen ganz gewissen, ja, warmen, so ein warmes Gefühl, so einen bestimmten Charme einfach. Da guckt man halt gerne zu.
Das ist echt so, und das schafft es trotzdem. Also ich finde, einerseits hat man immer diese Holzoptik auf der einen Seite mit diesem dunklen, aber trotzdem warm wirkenden Braun. Auf der anderen Seite, das zieht sich auch ein bisschen in dem Intro und in dem Trailer durch, hat man immer diese leicht weißlich-bläulichen Optiken, die sich dann auch zum Beispiel wiederfinden in dem, ich weiß nicht, ob es ein konkretes Logo ist, aber in dem Trailer, der, oder in den, wie nennt man das, was immer auf den Bildschirmen läuft,
ja, also
während er moderiert.
Da laufen halt, da ist ständig der Schriftzug von Late Night Berlin eingeblendet, und der bewegt
sich
halt
so
ständig in verschiedene Richtungen oder zoomt ran, fährt auseinander.
So. Es ist so eine wabernde Optik. Dieses bläuliche und weißliche kontrastiert eben sehr gut zu diesem warmen Braun und bringt ein bisschen leichte Kühle rein, aber trotzdem einen richtig coolen Kontrast, finde ich.
Also, ich finde, man kann auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal sagen, dass die es geschafft haben, bei Late Night Berlin vom Konzept her und halt dann auch das physisch umzusetzen, ein Studio zu bauen, das man sich einfach gerne im Fernsehen ansieht. Also, weil das genau wie ich finde, was eine Late Night Sendung eben schaffen muss, so ein wohliges Gefühl hervorruft.
Ja.
Ich finde zum Beispiel, das hat auch das alte TV-Total-Studio geschafft. Mhm. Das haben die irgendwann umgebaut und dann fand ich eben nicht mehr so. Oder auch oft bei, es gibt auch diese Talk-Sendung, unter anderem mit Barbara Schöneberger.
Ja.
Und da ist es irgendwie auch total gemütlich, wo dann drumherum auch noch Leute sitzen und es ist alles ein bisschen abgedunkelt.
Du meinst die NDR-Talkshow oder so?
Ja, die meine ich, ja.
Ja, das hat auch so ein bisschen wohnliches Wohnzimmergefühl, gell?
Exakt, gerade wenn man nämlich dann abends um 11 Uhr auf seinem Sofa sitzt oder eben schon im Bett liegt, genau so ein Set, so ein Studio möchte man dann sehen, finde ich.
Trotzdem finde ich, trotz dieser Wohligkeit und dieser Wärme, die das Studio ausdrückt, schaffen sie es aber trotzdem auch absolut spektakuläre Bilder zu produzieren. Das hat man zum Beispiel einmal gesehen, das wird dadurch hervorgerufen, dass das Studio sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, wenn zum Beispiel die Gäste kommen, die werden ja von Klaas immer angesagt, und dann laufen die wie so eine Art langen Gang entlang in das Studio rein.
Ja, das stimmt.
Und der Weg rein wird dann auch so ein bisschen inszeniert durch sehr viel Licht, aber auch eben flankiert durch diese ganzen Holzstrukturen. Und das sorgt irgendwie auch für sehr starke Bilder. Und gleichzeitig, wo es auch nochmal sehr deutlich wird, ist zum Beispiel bei den musikalischen Gästen, wenn die performen. Das hat auch immer für sehr starke Bilder gesorgt, gerade auch in Kombination mit dem Licht.
Also die haben auf jeden Fall 2 bis 3 richtig gut positionierte Studiokameras, die sehr dynamisch sind. Also wie du auch gesagt hast, manchmal ist es so, ich glaube auch gerade, wenn die Gäste kommen oder wenn auch Klaas am Anfang einläuft, das ist ja auch schon mal an sich, das ist ja immer am Anfang so, dass dann die Kamera von ganz oben runterfährt und dann auf ihn zufährt, während er auf die Kamera zuläuft. Also das hat einfach so eine gewisse Dynamik, das finde ich auch sehr cool und unterstreicht auch immer perfekt oder wird immer unterstrichen auch von der Musikuntermalung. Also wie es sich für eine waschechte Late-Night-Show gehört, hat auch Late-Night Berlin ein eigenes, eine eigene Band.
Ja, übrigens angeleitet von Marc Tavassol.
Genau, der auch schon aus der Redaktion von Halligalli bekannt ist, richtig?
Ja, insgesamt lässt sich festhalten, dass man schon sagen kann, dass eine gewisse Manpower und auch eine gewisse Ideenkraft durchaus transferiert wurde, oder? Von Zirkus Halligalli auf Late Night Berlin. Fall.
Ich glaube, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, jetzt auch vor allen Dingen im Hinblick auf die erste Sendung, die wir jetzt besprechen. Also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, Studio sehr modern, gleichzeitig retro und auch die Aufmachung ist einfach mega modern, wie man es auch erwartet
richtig
hat,
cool,
würde ich sagen.
Ja.
So, und
das wurde, wurde teilweise auch am Anfang nach der ersten Sendung ein bisschen kritisiert. Und zwar nicht das Studio an sich, das wurde als sehr modern beschrieben, aber was ein bisschen kritisiert wurde, war, dass es am Anfang sehr ungewohnt auf den Zuschauer wirkt, dass hinter Glas gerade auf seinem, auf dem Bildschirm an seinem Schreibtisch immer diese wabernden Logos waren und dass die sehr ablenkend gewirkt haben. Also das habe ich ein paar Mal gelesen.
Ich habe das auch in den Kommentaren auf Facebook zu der Sendung teilweise gelesen, aber mir persönlich geht es da jetzt nicht so, also es hat mich nicht abgelenkt.
Hat mich jetzt auch nicht so abgelenkt, also ging aber anscheinend doch ein paar Leuten so, die gesagt haben, ja, dieser ganz helle Kontrast zu diesem insgesamt doch sonst relativ dunklen Studioinneren hat sie dann irgendwie ein bisschen rammdösig gemacht.
Bisschen kirre gemacht. Ja. Aber ich würde sagen, da gewöhnt man sich dran. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gelungen. Also
ich finde es auch sehr cool und ist auf jeden Fall mal, haben sie auf jeden Fall eine coole Sache geschafft, so aus einerseits Modernität, aber andererseits auch so ein bisschen diesem klassisch gehalten.
Auf jeden Fall.
Mega cool.
Was neben dem Studio oder neben dem Set auch hölzern war, ein bisschen, war auf jeden Fall Klaas Moderation, gerade zu Anfang. Wie es sich auch wieder für eine Late-Night-Sendung gehört, gibt es auch bei Late-Night Berlin einen klassischen Anfangsmonolog, wie man es auch von Fallon, von Jimmy Kimmel und von Conan und so weiter kennt, ne?
So einen klassischen Stand-Up-Part.
Genau.
Wo eben, wie bei Raab zum Beispiel auch früher, wo erstmal ein paar aktuelle Themen abgehandelt werden.
Genau. Beschreib doch mal deinen Eindruck von eben diesem Teil, von dem Stand-Up-Teil.
Also ich muss sagen, als ich die erste Folge gesehen habe, ist mir vor allen Dingen im Kopf geblieben dieser Witz. Das war damals die Zeit mit Donald Trump und Kim Jong-un.
Ja.
Da hat dann Klaas einen Witz gemacht über die Frisuren der beiden.
Ja.
Und es war ja, hat er dann so angedeutet, so von wegen, ja, ich bin ja auch Friseur. Und aus meiner Sicht, wenn die beiden sich treffen, Bad Hair Day.
Genau, Bad Hair Day. Das war der Gag halt.
Oh, das war ein bisschen hölzern, wirkte das auf mich. Ein bisschen gewollt, ein bisschen zurechtgeschrieben vielleicht auch für Klaas.
Nicht verkehrt ist, aber
Trotzdem ist so das nicht so ganz übergesprungen, fand ich.
Finde ich auch. Ich finde, es war halt auch so die Mischung aus der Art, wie Klaas es vorgetragen hat und aber auch des Monologs an sich, also geschriebenen Witze an sich waren noch nicht so richtig on point irgendwie. Also, aber hätte man denselben Witz, hätte das jemand anderes vorgetragen, der schon 10 Jahre Late Night macht, wäre das vielleicht ganz anders rübergekommen. Ja. Wenn gleich natürlich der Witz für Klaas trotzdem passend war.
Ja, man muss sagen, dass es am Anfang insgesamt, die erste Sendung, insgesamt noch einen, wie das Studio schon, leicht hölzernen
Beigeschmack
hatte. Genau, Eigengeschmack hatte. Aber dass da durchaus absolutes Potenzial zu erkennen war.
Absolut.
Also das hat man dann auch im Nachhinein in den Kritiken oftmals lesen können, dass es noch ein bisschen am Anfang schwer gefallen ist, auch Klaas, der auch in der Rolle sich ja erstmal wiederfinden muss, die für ihn ja auch eine ganz neue ist, als Alleinunterhalter da vorne zu stehen.
Genau, Alleinunterhalter, so sowieso an der einen Stelle, aber halt auch in dieser Rolle des Late-Night-Formats, als Moderator
von
einem Late-Night-Format, ist auch nochmal was anderes, finde ich.
Jemand Seriöses, der es einerseits verstehen muss, sehr qualitativ hochwertige und pfiffige Interviews zu machen, aber auf der anderen Seite eben auch diesen Comedy-Stand-Up-Part mit abfeiern muss, wo man ja jetzt sagen muss, da ist jetzt, also da denkt man ja jetzt, wenn man so an Comedy Stand-up denkt, denkt man jetzt vielleicht nicht als erstes an Klaas, würde ich jetzt mal exakt so annehmen. So.
Aber gerade
in diese Rolle muss er eben ein bisschen reinwachsen.
Finde ich auch. Ich finde gerade die, also das ist noch, der Stand-up-Teil ist auf jeden Fall, finde ich, noch der generell schwächste Teil der Sendung. Wird aber, es wird ja insgesamt immer besser, wie wir schon festgestellt haben. Ja. Und wie du gesagt hast, das Potenzial ist auf jeden Fall erkennbar. Aber ich finde halt auch gerade, Stand-up ist ja wirklich ein Beruf für sich,
ja,
was am weitesten weg ist von der eigentlichen Moderation, also von der Funktion und des Berufs des Moderators.
Genau, und man muss sagen dazu, bei den klassischen Late-Night-Shows aus den USA haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und da war ja erstaunlich der Fakt herauszuerkennen, dass es eben so ist, dass viele Late-Night-Talker eben einen Background haben, der aus eben genau diesem Comedy-Stand-Up-Bereich ist.
Genau.
Und das ist bei Klaas eben nicht der Fall. Und das muss man da eben auch ein bisschen beachten, finde ich, oder ein bisschen sich vor Augen führen.
Finde ich auch. Aber dafür ist die eigentliche Moderation, finde ich, immer recht tadellos.
Ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir die gab es eine zweite und eine dritte oder bis jetzt nur zwei?
Es gab drei. Es gab drei Folgen.
Es gab drei,
ich
genau.
Musste ich auch überlegen.
Nämlich, ich habe die zwei anderen noch angeguckt und ich muss sagen, bei der dritten Folge jetzt, also auch erst, ist ja auch erst die dritte Folge insgesamt, hat mir der Stand-Up-Teil schon deutlich besser gefallen. Der kam viel flüssiger und war irgendwie mehr so Klaas-Style. Manchmal auch so ein bisschen mehr so dreckiger Humor, so wie es ein bisschen so Klaas-artig ist.
Wie dieses Ding mit Heidi Klum und Tom Kaulitz.
Ja, genau.
Mit diesem
Herrn, der dann so gesagt hat, so, oder was haben die gesagt? Ja, es kommt jetzt hier ein kleiner Kommentar der katholischen Kirche oder so. Und dann kommt so ein Einspieler aus so einem Film.
Ja.
Und dann reden die da so dazu, dass er sich gleich übergeben muss aufgrund des welken Fleisches und so. Ey, ich fand's so lustig einfach.
Das fand ich auch überragend. Das fand ich
sehr, sehr gut. Das war richtig geil. Oder
und das ging ja wirklich, das ging ja so eine Minute oder so, ne? Das war ein Ausschnitt aus irgendeinem Film mit einem langsamen, ganz langsamen Kamerazoom, eine Minute lang.
Ja. Und dann, oder mit diesem älteren Herrn, dass jetzt Kegeln langsam, Kegeln ist jetzt langsam nicht mehr in. Und, das Einzige, wenn es jetzt heißt, jetzt habe ich sie alle neune, ist, wenn alte Leute aus dem Fenster schauen auf die neunköpfige Flüchtlingsfamilie. Das ist halt mehr Klaas-Style. Ja? Das ist
auch,
halt einfach so, ist halt einfach mehr so ein bisschen dunkler Humor, aber passt besser zu Klaas und hat auf jeden Fall auch authentischer gewirkt als in der ersten Sendung.
Weißt du aber, warum der Monolog, glaube ich, meiner Ansicht auch besser gelungen ist in der dritten Sendung oder auch schon in der zweiten Sendung als in der ersten Sendung?
Nee, erzähl mir.
Liegt unter anderem daran, dass die jetzt auch noch mehr kleinere Einspieler immer zwischendurch bringen, die halt das unterstreichen, was Klaas sagt. Also ansonsten hatte man im ersten Monolog eigentlich immer nur Klaas Stand-Up und halt dahinter noch, wenn es hochkommt, ein Bild, ein dazu passendes Bild und ein Untertitel. Und hier gab es jetzt doch immer auch mal wieder kleine Einspieler, was natürlich auch so ein bisschen an TV Total erinnert hat.
Lockert die ganze Sache aber auch ein bisschen
total
auf und gibt Klaas auch ein bisschen mehr Freiräume, weil sich nicht alles nur so blind auf ihn fokussiert.
Genau. Und ich finde halt, dann entsteht auch viel mehr Witz aus dem Kontext heraus, weil man quasi so einen geteilten Kontext hat. Weißt du, was ich meine als Zuschauer?
Ja. Ja. Nee, echt. Auf jeden Fall, der Stand-Up-Teil wird besser.
Mhm.
Und ich finde, man merkt auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall bei diesem Thema, also jetzt einmal auf Late Night Berlin grundsätzlich angewandt, aber auch auf diesen Stand-Up-Teil kann man das schon festhalten. Die Redaktion der Sendung macht sich auf jeden Fall Gedanken und will nicht für Trash-Unterhaltung stehen, sondern versucht, hochwertige Unterhaltung an den Mann zu bringen. Und ich finde, das hast du in den ersten drei Sendungen, wurde das absolut deutlich schon.
Finde ich auf jeden Fall auch. Kann ich nur so unterstreichen. Wie findest du denn das Format der Gag-Vorschau zum Beispiel?
Der Gag-Vorschau?
Ja.
Habe ich das erste Mal gesehen, in der ersten Folge natürlich auch. Da fand ich es noch ein bisschen, da habe ich mich noch gefragt, was eigentlich so der Sinn der Sache ist. Muss aber sagen, nachdem man sich dran gewöhnt hat in Folge 2 und 3, hat es mir in der Folge 3 richtig gut gefallen. Da war es aber auch, dass es qualitativ besser geworden ist, meiner Meinung nach. Und was ich cool finde, ist, dass sie sich so ein bisschen pingpongweise die Gags zuspielen mit dem Sidekick Jakob Lund.
Das finde ich auch ganz gut tatsächlich. Ich finde, der schlägt sich eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, die Gag-Vorschau, dass das so ein Format ist, was vielleicht später nicht abgeschafft wird, aber was vielleicht ein bisschen im Aufkommen reduziert wird. Also, dass es vielleicht nur jede zweite oder dritte Sendung kommt, weil es ja nicht immer jede Woche vielleicht irgendwas gibt, für das man eine Gag-Vorschau machen kann. Also ganz kurz zur Erklärung, die Gag-Vorschau bei Late Night Berlin funktioniert halt eben so, dass sich dass bestimmte Ereignisse, die in der Woche, in der kommenden Woche noch anstehen, aufgegriffen werden und dazu immer so 2 bis 3 Gags eben eingestreut werden,
Klaas,
sag ich mal.
Und Klaas sagt, wenn ihr euch dann, wenn ihr mit der Familie zusammensitzt und über das Thema redet, könnt ihr die Gags einstreuen oder ihr könnt es auf Facebook oder auf Twitter posten,
genau.
Oder andere Fernsehsendungen können das aufnehmen in ihr Repertoire. Und eigentlich sagt er dann immer so, was ihr mit den Gags eigentlich macht, ist mir scheißegal. Wir hauen auf jeden Fall die Gags.
Cool.
Ja,
die,
mega
also
cool.
Dient auf jeden Fall auch dazu, das Ganze aufzulockern. Ne? Funktioniert auch auf jeden Fall, finde ich.
Ja. Und was auch lustig ist, wo ich auch direkt wieder an Zirkus Halligalli denken musste, sind die Bauchbinden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Vom Stil ähnlich wie bei Zirkus Halligalli, so ein bisschen auf lustig gemacht,
genau.
So ein bisschen auch so ein bisschen frech und rotzfrech teilweise. Aber hat mich schon stark dran erinnert und finde ich auf jeden Fall lustig. So, man hat sich da bei Zirkus Halligalli, weiß ich noch, am Anfang, da war das am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, weil man solche Bauchbinden einfach nicht kannte. Aber mittlerweile hat man sich da echt dran gewöhnt und lustig, dass sie das mit rübergenommen haben.
Ja, genau. Nämlich statt dass nur die Funktion des Gastes oder von wem auch immer oder dem Sänger oder der Band erklärt wird, sind es ein bisschen lustige Untertitel immer passend dazu.
Ja.
Finde ich auch auf jeden Fall witzig. Treffen nicht immer in Schwarze, finde ich. Sind aber trotzdem immer auch einfach doch witzig. Ja.
Ja. Waren auf jeden Fall am Ende von Zirkus Halligalli meistens immer sehr treffend. Da müssen sie bei Late Night Berlin noch ein bisschen dran feilen. Obwohl
genau.
2, 3 Bauchbinden dabei waren, die richtig lustig waren. Aber andere wiederum, da hat man halt so gedacht, so ja, okay, war jetzt ein bisschen gewollt, hat vielleicht der Prakti geschrieben, aber war okay.
Wie fandest du denn jetzt gerade in der ersten Sendung diesen Einspieler? Das war ein ziemlich langer Einspieler, der auch generell, wie die ganze Sendung, sich sehr auf Politgeschehen fokussiert hat. Aktuelles
du
Politgeschehen.
Du sprichst von Im Labyrinth der Macht.
Im Labyrinth der Macht, ja.
Ah, Labyrinth.
Hast du es verstanden?
Labyrinth?
Das hat er extra so vorgelesen, nämlich noch. Das Labyrinth.
Ach so, nö, hab ich nicht drauf geachtet. Sorry.
Das war auch schon also ein Gag im Gag ein bisschen.
Ja. Also, die Idee, muss man ja sagen, auch wieder leicht abgekupfert.
Total,
von Zirkus Halligalli.
Sogar, ja.
Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Leute, die befragt wurden, wie sie sich, also vielleicht muss man es vielleicht kurz anreißen, es ging darum, das überstehende Thema war, wie ist Deutschland zu seiner GroKo-Regierung gelangt und das erzählte ein bisschen den Weg von den Koalitionsgesprächen hin den Weg zur GroKo. Und dazu wurden eben Leute auf der Straße befragt, wie sie sich das vorstellen und was wer wie in den Koalitionsverhandlungen gesagt hat und wer am Tisch saß und wie das abgelaufen ist.
Genau.
Und so wurde dann eben eine Geschichte dazu gesponnen. Das Thema oder das Format wurde eigentlich übernommen von Zirkus Halligalli.
Warte, du musst noch erzählen, dass die Geschichte erzählt wurde, nicht von den Autoren der Sendung direkt, sondern eben
von den Leuten, die befragt wurden.
X-beliebigen Leuten, genau, die da befragt
wurden. Und genau das, was die gesagt haben eben, oder was die den Leuten in den Mund gelegt haben, den Politikern, wurde dann auch exakt so in dem Format wiedergegeben.
Wurde dann von Klaas unter anderem und auch ein paar, ja, ich sag mal, Laienschauspielern wahrscheinlich ebenso umgesetzt oder so geschauspielert. Aber der Ton stammte eben von den befragten Leuten. Und jetzt der entscheidende Unterschied, auf den du kommen wolltest.
Der entscheidende Unterschied ist oder war, dass die Leute, die befragt wurden, aber nicht stockbesoffen waren.
Genau.
Wie bei Zirkus Halligalli, sondern dass die nüchtern waren. Und da fand ich irgendwie so die besoffene Variante irgendwie schon noch witziger.
Auf jeden Fall, weil das hat halt einfach einen großen Teil des Witzes und des Charmes von diesem Format
ausgemacht.
Ja,
weil die Leute halt einfach völlig dicht aus einem Club rausgezogen wurden.
Ja,
und dann
oder
halt
vom
so
Kölner Karneval.
Völlig, oder von Karneval und dann halt einfach so völlig neben sich stehend die Geschichte erzählen sollten, die keinen Plan davon hatten.
Ist dir aufgefallen, dass mindestens zwei von denen auch aus dem genau dieselben Personen waren? Der eine war als Panzerknacker verkleidet in dem bei Zirkus Halligalli noch und der war jetzt auch wieder am Start.
Ja, aber halt nüchtern.
Und
da habe ich gelesen, ich glaube bei Spiegel Online oder so oder Süddeutsche, ich weiß es nicht mehr, die haben dann auch geschrieben, sie hätten niemals gedacht, dass Schnaps so was Positives auslösen kann. Also sie wünschten sich wieder, dass das, wenn das nochmal gemacht wird, wieder mit Schnaps gemacht wird. Generell muss man aber zu dem Format sagen, dass es ein bisschen zu lang geraten ist.
Mhm, genau.
Meiner Meinung nach.
Ein Stückchen zu lang war es. Es war ja dann ein Teil vor der Werbung, ein Teil nach der Werbung. Was ich an sich gut finde, diese Aufteilung und dann immer 10 Minuten, aber dann müsste das Format noch witziger sein. Obwohl es jetzt nicht alles schlecht war. Also es hat durchaus trotzdem Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch beim Gucken von der ersten Sendung, dass ich diesen Einspieler trotzdem mit am positivsten aufgenommen habe, weil es eben ein Einspieler war. Ich finde, der Einspieler gehört halt einfach bei Klaas oder bei Halligalli oder auch bei Late Night Berlin einfach so dazu.
Ich finde, die Sendungen leben auch größtenteils von diesen Einspielern.
Die Einspieler sind ja auch dann das, was du dir später auf YouTube nochmal reinziehst. Was sagst du denn zu der Auswahl des allerersten Gastes von
Anne Will. Fand ich einen sehr interessanten Gast. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet.
Ich auch nicht.
Hat sich für mich aber als sehr positiver Gast dargestellt, weil ich finde, das hat irgendwie hat eine gewisse Seriosität in die Sendung gebracht und hat
das dafür gesorgt. Das war, glaube ich, auch die Absicht dahinter.
Genau, und hat dafür gesorgt, dass es eben nicht gleich ins Lächerliche abdriftet. Wenn du jetzt Joko als ersten Gast eingeladen hättest, wäre das gleich wieder ein Zirkus Halligalli-Abklatsch gewesen.
Ja.
Deshalb wollten sie aber, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass sie das in der Redaktion verhindern wollten und deswegen bewusst auf jemand sehr Seriösen gesetzt haben. In dem Fall Anne Will, die sich in dem Interview aber auch, finde ich, von ihrer sehr persönlichen Seite gezeigt hat, was sehr angenehm war.
Genau.
Ja, das war sehr angenehm. Das war eben nicht diese Anne Will, die man kennt, typischerweise aus dem Fernsehen. So diese sehr abgeklärte Art, sehr trockene Art, sehr faktenorientiert, sehr informationsorientiert. Sondern man hat mal ein bisschen hinter die Fassade von der Person Anne Will gucken können und das fand ich sehr interessant.
Sie war wirklich sprichwörtlich weniger zugeknöpft als sonst in ihrer Sendung. Das war, fand ich, Fluch und Segen zugleich ein bisschen. Auf der einen Seite fand ich es wirklich cool, mal diese bisschen sympathische, lockere Art von ihr kennenzulernen, die sie durchaus ja auch drauf hatte. Also ich fand, das war sehr authentisch an sich. Sie hat halt auch auf Klaas Fragen dementsprechend cool und locker reagiert. Ich finde, im zweiten Teil des Interviews ist das Ganze ein bisschen in sich zusammengebrochen, so ein bisschen, weil dann die Fragestellungen ein bisschen daneben waren, fand ich. Also, ich fand es erst cool. Von Klaas. Ich fand es am Anfang sehr cool. Und dann hat er sich aber ein bisschen versteift auf diese Sache mit, ja, wie sind die Politiker hinter den Kulissen? Wie ist sie hinter den Kulissen? Und also, da hätte man noch mal ein bisschen dann doch auf die seriöse Ebene zurückkehren können an der Stelle, finde ich, zum Abschluss zum Beispiel. Und das hat sich so ein ganz bisschen totgelaufen am Ende. Aber auch hier hat man wieder das Potenzial gemerkt und war an sich trotzdem auch ein interessantes Interviewgespräch.
Ja. Wobei, man muss ja dazu auch sagen, bei Zirkus Halligalli war es doch so, dass Klaas bei den Interviews immer den sehr zurückhaltenden Part gespielt hat, oder?
Ja.
Und Joko eigentlich der Hauptakteur war, also der Hauptinterviewer war. Und Klaas da eigentlich nur so ein bisschen mehr oder weniger als Sidekick fungiert hat, der ab und zu mal eine Frage gestellt hat, wenn es ihn persönlich interessiert hat. Vor dem Hintergrund das nochmal betrachtet, finde ich, hat Klaas aber einen echt soliden Job gemacht. Natürlich mit Luft nach oben. Aber ich glaube, wenn er das noch ein bisschen perfektioniert oder so, kann der echt gute Interviews führen da.
Ich finde, das gehört halt. Gerade bei Late Night ist es so das A und O, auch die Interviews, dass die gut geführt werden und dass die interessant sind. Steht und fällt halt auch ein bisschen mit dem Gast. Wenn der nicht mitspielt,
das stimmt,
dann kann es halt echt unangenehm werden, teilweise.
Können die Fragen noch so cool sein und so originell, aber wenn du halt eine einsilbige Antwort kriegst.
Umgekehrt kann eben auch ein guter Gast wiederum den Interviewer total mitziehen, finde ich. Und das hat man gerade gesehen, fand ich jetzt in der letzten, in der dritten Sendung, als Olli Schulz und Bjarne Mädel, der Schauspieler, mega, zu Gast waren. Und halt, Olli Schulz hat halt einfach mal wieder mit seiner spontanen Art einfach
abgefeiert,
mega Laune gemacht.
Das war so geil.
Ja, mega Laune gemacht.
Hey, ich liebe das einfach, dem zuzugucken.
Ich auch.
Wenn, der ist so ein lustiger Gast, allein schon. Bjarne Mädel sitzt da, erzählt von seinem
super
von, erzählt von seinem Drama. Neuen, genau, wie hieß der Film nochmal? Tausend ich Wege.
Ich weiß auch nicht mehr.
Zu Träume oder
ich weiß,
irgendwas
ich
mit
weiß,
Regen. Oder?
Ich weiß, worum es geht auf jeden Fall, aber da schließt sich, der spielt einen Familienvater und dessen Sohn schließt sich über Monate lang wohl in seinem Zimmer ein und kommt nicht mehr raus, weil er keine Lust hat auf die Welt oder Angst hat vor der Welt irgendwie so, ne?
Ja. Genau, darum auf jeden geht's. Fall ein sehr ernster Film und dann redet er so, ja, haben sie irgendwie davon geredet, ja, man kann sich ja jetzt heutzutage nur ins Zimmer einschließen, weil das möglich ist, weil man übers Internet alles haben kann und so und alles machen kann und alles bestellen kann und so. Und war eigentlich so eine gewisse Kritik an dieser ganzen Internetgesellschaft. Und dann kommt Olli Schulz rein und läuft mit seinem Handy und macht erstmal eine fette Insta-Story. Ja. Ich fand's so witzig einfach nur.
Ich fand's auch sehr geil.
Ich hab's so abgefeiert.
Und er hat sogar noch weitergemacht, er hat dann extra noch ein Bild gemacht sogar. Ja.
Und filmt erstmal so komplett so das Publikum ab und so, das war richtig lustig.
Aber ich finde auch
Olli Schulz ist einfach ein cooler Typ.
Finde ich auch und in dem Gespräch, also gerade in dem Gespräch hat man gemerkt, dass Klaas dann auch total locker war und einfach ein richtiges Gespräch geführt hat, also das hat halt so einen richtigen Fluss irgendwie und so stelle ich mir das halt vor. Ich meine, das waren auch sehr dankbare Gäste, gerade in Verbindung halt mit Olli Schulz. Und ich finde, da hat man gemerkt, dass so automatisch die Anspannung auch von Klaas abgefallen ist. Und deswegen hat mir das, glaube ich, sehr gut gefallen.
Der saß auch viel entspannter am Tisch. Mhm. Hast du es gesehen? Der saß, der war viel in seiner Körperhaltung viel lockerer. Und der hat sich dann auch viel mehr geöffnet. Und ich glaube, er hat sich auch selber, das hat man gesehen, so, das war so eine Situation, da hat er sich selber voll wohl gefühlt, weil er so wusste, sein Buddy Olli Schulz ist halt auch da.
Genau.
Und ist halt auch so ein guter Backup, weißt du? Da muss er sich jetzt nicht so in den Vordergrund spielen, sondern Olli Schulz macht es schon so.
Aber ich glaube, das schafft der Klaas locker.
Absolut.
Das wird alles auf jeden Fall noch besser, denke ich.
Und hat er auch schon brutal gute Ansätze gezeigt und so.
Ja.
Ich fand das Interview mit Anne Will jetzt echt auch alles andere als schlecht. So waren natürlich ein paar Sachen, die man besser machen kann oder so.
Kritik auf hohem Niveau.
Aber auch mit Jessica Schwarz und Heike Makatsch, die da waren, fand ich, das hat mir jetzt, glaube ich, am wenigsten gut gefallen.
Mir auch.
Weil das ich fand das Interview nicht so tiefgründig.
Nicht so tiefgründig. Ich fand ganz cool, als die nochmal auf deren gemeinsame Vergangenheit bei Viva und so weiter eingegangen sind. Fand ich ganz witzig. Auch mit, da hat man nochmal alte Bilder oder alte Ausschnitte sogar gesehen in Videoform. Das fand ich witzig, aber da sind zum Beispiel die beiden, also Jessica Schwarz und Heike Makatsch, gar nicht so richtig drauf eingegangen, erstens. Und auch sonst haben die nicht so ausführliche Antworten gegeben, hatte ich das Gefühl. Oder kam das nur mir jetzt so vor?
Nö, das stimmt schon. Da war das mit Bjarne Mädel und Olli Schulz schon ein absoluter Selbstläufer gegen.
Eben. Aber wir kurz überreden müssen, die Sessel für die Gäste, die sind geil, oder?
Richtig cool, ja.
Finde ich auch cool.
Fand ich auch voll lustig, wo Klaas dann so gesagt hat, ja, wir haben da irgendwie jetzt Anne Will erst nach einer Woche wiedergefunden. Weil die so in den Sitz versunken ist, ja.
Stimmt.
Nee, sieht auch ziemlich cool aus, so richtig fancy die Dinger. Voll bequem.
Wie fandest du aus der zweiten Sendung Klaas Hip-Hop-Video?
Ich fand die Idee, also das heißt, es hieß ja Smart Home Hurensohn.
Ja, richtig.
Und zwar von 101 Assistentenbande. Ich fand die Idee richtig cool. Mit der rappenden Alexa und der rappenden Siri. Und wie hieß das andere noch?
Cortana von Microsoft.
Cortana, ja, läuft bei dir, Chris. Cortana, richtig. Cortana d'Ampezzo, da wo die immer Skifahren. Cortana, ja. Ich fand's richtig lustig, ich fand die Idee mega cool. Und was ich so richtig beeindruckend finde, was sie sich für einen Aufwand machen, da so ein das war ja wirklich ein richtig gut gemachtes Video. Hast du es gesehen teilweise?
Ja, ich hab's gesehen. Ja.
Also so, natürlich auch ein bisschen viel mit Ironie und hier ein bisschen Hip-Hop-Klischees, also, und hier ja, eine brennende Leuchtfackel und so.
Ey, es hat halt nicht zu Klaas gepasst, fand ich. Das war natürlich auch der Grund, warum er nicht selber gerappt hat, sondern eben die Sprachassistenten gerappt haben. Ja. Aber ich finde, es hat nicht gepasst zu Klaas und es ging auch
leider... Man nimmt
leider,
Klaas nicht 100%ig ab.
Es ging zu lange auch.
Ja, aber ich fand die Idee... Also jetzt mal unabhängig von Klaas, also Klaas meint ja immer so, ja, ich und meine Bande, bla 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 und so, die Typen mit den Masken und so. Also die Idee fand ich richtig cool. Klaas war vielleicht ein bisschen die falsche Besetzung für die Rolle.
Aber ich frage mich dann, warum haben sie es gemacht? Es war ja augenscheinlich angelehnt zum Beispiel an dieses Polizistensohn und so weiter von Jan Böhmermann.
Ja.
Warum, die haben ja, er hat quasi selber in der Sendung gesagt, jeder braucht ja heute, wenn er was auf sich hält, so ein Hip-Hop-Video. Aber why? Habe ich nicht ganz verstanden.
Verstehe ich auch nicht. Also meiner Meinung nach braucht man, um jemand zu sein, kein Hip-Hop-Video. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Meinung hier großartig was zählt, aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall mal kundgetan.
Unsere zahllosen Zuhörer zählen auf dich, Chris.
Ja. Leute, merkt euch das. Um cool zu sein, braucht ihr kein Hip-Hop-Video. Nein,
um jemand zu sein, braucht ihr kein Hip-Hop-Video. Das finde ich gut.
Um jemand zu sein, braucht ihr kein Hip-Hop-Video.
Ja.
Yo.
Das schreibe ich jetzt bei LinkedIn als mein Profilslogan. Um jemand zu sein, braucht man kein Hip-Hop-Video.
Voll gut. Ja, klingt auf jeden Fall nach was.
Genau. Dritte Sendung.
Mhm.
Da war ja, ich finde, also dritte Sendung hat mir auf jeden Fall mit Abstand am besten gefallen. Wie fandest du da den Einspieler? Weißt du noch, was das war?
Welcher war das nochmal?
Das war mit diesen, ich habe jetzt den Namen gerade vergessen.
Mit Ostboys?
Mit den Ostboys, genau, ja.
Ja.
Fand ich geil, fand ich gut.
Fand ich richtig lustig, aber irgendwie auch hart skurril.
Ja, ich auch, weil es war ja im Prinzip wirklich so, der ist einfach hingegangen und hat diese Ostboys getroffen und die waren halt einfach aber so mega die Typen.
Ja, übelst geil. So, die müssten erstmal so ihre eigene Bude aufbrechen, weil die ja nicht reingekommen sind mit so einer Karte. Richtig witzig.
Natürlich, man weiß nicht, wie viel ist davon wirklich gespielt, wie viel ist echt, aber an sich halt mega witzig.
Die Idee war einfach so witzig. Und dann allein so dieser Abgang dann, weißt du, in der Russenhocke.
Ja,
Hab ich schon ein bisschen abgefeiert.
Hab ich auch gefeiert. Fand ich sehr schön.
Nee, mega lustig. So, auf jeden Fall so die Einspieler haben auf jeden Fall wieder richtig Potenzial. Richtig geil.
Finde ich auch. Und der Rest der Sendung auch. Hast du, wo wir gerade noch mal drauf zu sprechen kommen sollten, hast du das mitbekommen mit dem Jan Böhmermann-Ding?
Ja.
Mit dem
Werbebombing in der ersten Folge.
Genau, also irgendwie hat sich Jan Böhmermann bzw. Neo Magazin Royal hat sich eingekauft in den letzten Werbeblock der Sendung. Und er hat dann quasi auch so indirekt Bezug genommen auf Late-Night-Sendungen, weil sie ja jetzt quasi Konkurrenten sind mit Neo Magazin Royal und Late-Night Berlin. Und hat sich dann irgendwie für Herz, heißen die, ne, Autovermietung?
Nee, Sixt.
Ah, das war Sixt, okay. Gerade mal Werbung gemacht für Herz. genau, hat dann eben für Sixt Werbung gemacht und sitzt einfach nur vor einer orangenen Wand und bringt irgendwelche Sprüche. So.
Nee, er sagt dann einfach so, oder hat so gesagt, warum ich nie eine Late-Night-Show auf einem privaten Sender gemacht hätte, wäre allein schon wegen der Werbung. Weil als Moderator kann man da überhaupt nicht beeinflussen, was für Werbung kommt und wer in dieser Werbung auftaucht. Und für Satire braucht man irgendwie Werbefreiheit. Irgendwie so, hat er gesagt.
Du hast es ungefähr 1:1 wiedergegeben gerade.
Ungefähr, also ganz grob war das so. Und dann sitzt er da so und erst erkennt man gar nicht, da sitzt er vor einer neutralen Wand und dann ploppen auf einmal so diese ganzen orangenen Six-Schilder auf, wo dann so steht so, Jan Böhmermann ist Fan von uns, yeah, Jan, wir feiern dich auch und so, also voll lustig und dann kommt so Sixt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, weil im Nachhinein tun die dann so, oder hat auch gerade Jan Böhmermann so getan, als wäre das so der mega cool gewesen. Und dann gab es sogar noch auf Jan Böhmermanns YouTube-Kanal ein Video, wo man live sieht, wie die Redaktion
in den Spot
sieht und so weiter. Und die tun halt so, als wäre das so das mega Ding gewesen und jetzt so total, als wäre das auf einer Meta-Ebene super geil und so. Check ich nicht. Also.
Ja, ich weiß auch nicht, ich finde die Idee ganz cool, sich da kurz so reinzubomben und so und dann kurz seinen Senf abzugeben. Aber ich verstehe jetzt auch nicht so, warum das so ein. Also, viele Leute haben mir gesagt, das war halt mal wieder so eine richtige.
Classic Jan Böhmermann, geil!
Guerilla-Marketing-Aktion. Ja. Hier, ich bomb das jetzt mal kurz, macht jemand was Neues, aber ich ziehe da auch meinen Teil mit ab und so.
Wirklich, ne, da sind ja Leute in den Kommentarbereichen, die schreiben dann so, sorry, dass ich unterbreche gerade, die schreiben dann so, ja, wow, Jan Böhmermann wieder voll geil, er zeigt sich mal wieder die Größe und Satire, geil, geil, geil. Ich verstehe es wirklich nicht.
Aber das Krasseste fand ich ja auch, dass alle großen Newsseiten oder alle großen Magazine und so, zum Beispiel irgendwie Spiegel, Zeit Online und wie sie alle heißen, haben dann so geschrieben, dass im Gegensatz zu Klaas Gags von der ersten Sendung oder im Gegensatz zu dieser Aktion von Böhmermann, Klaas Gags sehr hühnerbrüstig gewirkt hätten, weil der Gag von Böhmermann alles überstrahlt hat, weißt du?
Fand ich überhaupt nicht.
Konnte ich irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen.
Als ich das live im Fernsehen gesehen habe, dachte ich nur so, habe ich das auch nur so halb wahrgenommen, so nebenbei, dass überhaupt dieser Werbeblock da war. Und dann habe ich das gesehen und konnte das gar nicht richtig verarbeiten. Ich fand es einfach nicht.
Man konnte es halt irgendwie nicht so ganz einordnen für sich selber, fand ich.
Ja, genau.
So die Bedeutung oder den Sinn. Anders war das zum Beispiel, als Jan Böhmermann sich da eingehackt hat bei, was war das, Schwiegertochter gesucht oder so.
Ja, nee, das war.
Oder was war das nochmal? Oder Mitten im Leben?
Nee, das irgendwie war sowas. Auch sowas, da, wo so Leute auf der Suche nach der großen Liebe waren. Weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß.
Ja, genau. Aber das war krass, weil das war Gesellschaftskritik auf der einen Seite so. Und es hatte irgendwie auch so einen Sinn. Ja. Und irgendwie, ich fand das jetzt bei Klaas, das war einfach nur ein bisschen wichtigtuerisch gegenüber Klaas so. Okay, fand ja, ich bin auch. Hier so. Bin jetzt so ein bisschen also, etabliert hier schon in der Late-Night-Branche, bla bla bla, du als junger Hüpfer jetzt hier so, keine Ahnung. Pass
auf, ich finde das an sich, wie du auch gesagt hast, eine witzige Idee. Also das finde ich vollkommen okay. Aber halt, dass jetzt alle das so aufspielen, verstehe ich einfach nicht. Das ist bei mir der Punkt, ja. Wo ich sage, das verstehe ich nicht. Was ist daran der große Coup? Was ist daran so unglaublich witzig?
Ich weiß es nicht, was habe ich ihm getan? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Naja.
Naja,
vielleicht noch ein
lassen
Wort.
Wir das einfach mal so hingestellt.
Ja, genau. Ein Wort zu den Musik-Acts vielleicht noch.
Ja, interessant. Coole Auswahl fand ich. Erstes Mal, erste Sendung war ja Casper am Start. Mhm. Muss man dazu sagen, Casper hat den Zirkus Halligalli eingerissen und hat ist sozusagen wieder, war der letzte Act bei Zirkus Halligalli und war der erste Act bei Late Night Berlin.
Das war mir gar nicht bewusst. Das ist gut.
Ja. Ist so. Und, coole Sache, bewusst gewählt, glaube ich auch.
Olli Schulz war natürlich, hat auch noch einen Auftritt gehabt. Fand ich auch cool.
Mit Bjarne Mädel dann zusammen sogar.
Stimmt.
Voll witzig.
Stimmt. Ja, sehr schön auch. Wer war in der zweiten Sendung? Habe ich vergessen.
Habe ich auch vergessen gerade. Boah, ich weiß es gar
nicht. Aber nicht so wichtig auch. Aber ist halt, ja, in richtiger Tradition am Ende ein Musik-Act. Finde ich ganz cool, ja.
Ja, in guter Late-Night-Tradition. Insgesamt traditionstechnisch so auf bezogen auf die Sachen, die wir besprochen haben, finde ich, ist das echt eine richtig gut gelungene Late-Night-Show. Hier mit Band, mit klassischem Stand-Up, mit einem coolen Studio, mit einem Studio-Publikum auch. 200 Leute gehen da ungefähr rein. Mhm. Also diese ganzen Sachen, die wir, auch der Sidekick, Jakob Lund, also eigentlich sind alle Teile einer gelungenen Late-Night-Show durchaus vorhanden.
Finde ich auch. Und insgesamt ist es, ich finde jetzt schon nach der dritten Sendung einfach ein sehr rundes Erlebnis, finde ich. Also perfekt, um abends einzuschalten und ein bisschen abzuschalten aber auch, weißt du?
Ja. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, in was für eine Richtung sich das noch entwickeln muss.
Ich auch.
Oder nicht entwickeln muss, sondern entwickeln wird. Was sich vielleicht durchsetzen wird an Einspielern, was mit der Gag-Vorschau passiert.
Ich glaube, die Einspieler werden jetzt noch immer geiler.
Ja.
Ach so, eine Stelle, was vielleicht ganz erwähnenswert wäre, ist, als Joko vermeintlich spontan, also ohne dass Klaas es wusste, in der Sendung aufgetaucht ist. Einfach live per Livestream. Sozusagen,
ja.
Zugeschaltet und zwar direkt im Tisch.
Ja, stimmt.
Fand ich
aus,
witzig.
Was hat er gesagt? Aus St. Moritz, weil da gibt es einen Flughafen, wo er direkt hinfliegen konnte. Genau, ja.
Ja,
halt auch nur spaßeshalber gemeint, aber trotzdem lustig. Und dann hat doch so Klaas gesagt, wann kommst du mich besuchen? Hast du es gesehen?
Ja, hab ich gesehen.
Wann kommst du mich besuchen? Und der so, warum? Kommst du mich besuchen? Der so, dann Joko, nö. Und dann war Klaas so voll traurig, ja, okay, dann verpiss dich.
Ja, also genau. So.
Ja. Schön. Aber ich habe noch was gelesen. Und zwar fand ich, das war eine sehr treffende Überschrift, geschrieben von Julian Dörr in der Süddeutschen Zeitung. Es war eine TV-Kritik. Da hieß die Überschrift, das bezieht sich aber nur auf die allererste Sendung, das Sakko ist ihm noch zu groß, war die Überschrift. Und ich fand, es war richtig treffend. Es war voll cool. Also halt nicht, das so zerschreddert gleich, weißt du, oh, scheiß Sendung hier, hat gar kein Potenzial, bla bla bla.
Genau.
Aber so dieses, das Sakko ist ihm noch zu groß, hat's perfekt getroffen.
Weil ja, weil es Klaas, impliziert Klaas halt, Sakko er wächst war noch tatsächlich herein.
Auch noch. Genau, er wächst noch da rein und er kann da noch ein bisschen größer drin werden und so. Fand ich sehr cool.
Sehr gut, sehr
was,
gut.
Stopp, was Klaas aber noch rausfinden muss für sich selber, ist auch ein bisschen in klassischer Late-Night-Show-Manier, will er für was stehen oder will er für nichts stehen? Also möchte er eine Meinung haben zu Themen oder möchte er keine Meinung haben zu Themen? Und da gab es ja zum Beispiel Beispiele wie zum Beispiel Harald Schmidt. Der war so einer, der hat es geschafft wie niemand anderes zu seiner Zeit in einer unnachahmlichen Art über den Dingen zu stehen. Der hat sich mit nichts gemein gemacht, der hat sich mit nichts ungemein gemacht. Das Einzige, mit was der sich gemein gemacht hat, waren witzige Sachen.
Ja.
Aber der hat auch zu guten Sachen, damit hat er sich nicht verbündet und auch nicht mit schlechten Sachen. Da hat er dann auch nicht gegengeschossen. Und ich finde, das ist noch so eine Sache, die standen auch in Kritiken. Ich glaube, unter anderem auch in der Süddeutschen, dass Klaas da für sich noch ein bisschen den richtigen Weg finden muss. Was möchte ich? Möchte ich für was Bestimmtes stehen? Oder möchte ich eine bestimmte Meinung vertreten? Wie zum Beispiel ein Böhmermann, der jetzt hier ja schon, also der, bei dem kann man ja schon sagen, dass er für.
Der hat immer eine starke Meinung.
Der hat eine sehr starke Meinung und steht auch bewusst für Sachen ein, wenn er zum Beispiel fürs Grundgesetz rappt oder so.
Ich finde es ja so ein bisschen sympathischer, wenn jemand über allem steht. Ehrlich.
Ja.
Muss ich ehrlich zugeben.
Ist meine persönliche Meinung auch.
Ja. Sehr deswegen, gut, dass sich das deckt.
Hoffen wir, dass Klaas vielleicht sich ein bisschen für den Weg entscheidet, den Harald Schmidt gegangen ist. Auch wenn es natürlich monströse Fußstapfen sind, die auch nicht mal ansatzweise vermutlich ausgefüllt werden müssen, sondern Klaas sich seine eigenen Fußstapfen erstmal stapfen muss.
Ja, ich denke auch, der wird da seinen Weg finden und sein Ding machen. Ja. Und ich glaube, der ist auch ein Typ dafür, eher so ein bisschen über den Dingen zu stehen, als dass er halt sich immer so super krass positioniert. Denke ich mal.
Ja, fände ich cool. Da wünschen wir ihm auf jeden Fall, dass er seinen Weg geht. Und dann bin ich mir aber eigentlich echt sicher, dass das eine coole Sache wird.
Klaas, alles Gute von uns. Von deinem Lieblingspodcast, Quer und Kreuz.
Du kleiner, 12-jähriger, dünner Junge.
Ja, so ist es. So ist es. Hey, wir haben noch so ein paar Minuten Zeit auf jeden Fall. Ich habe Tomb Raider gesehen im Kino. Den Tomb Raider-Film.
Echt? Und?
Hast du jemals Tomb Raider gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Rat mal.
Nee, oder? Würde ich sagen.
Nö, ich habe auch noch nie einen Tomb Raider-Film gesehen.
Ja gut, die muss man sich auch nicht mehr angucken, die waren nicht so gut.
Ist es nicht das, was auch Angelina Jolie doch, mal gespielt hat? Doch,
genau. Aber jetzt macht es eben Alicia Vikander, kommt aus Schweden, hat schon einen Oscar gewonnen.
Odgard.
Für klingt ein bisschen schwedisch, oder?
Odgard hat schon einen Oscar gewonnen. Wie ein Auto voller Ott.
Für ihre Rolle in The Danish Girl und spielt jetzt einfach Lara Croft. Und macht das überragend. Also ich fand wirklich? Der Film hat mir sehr gut gefallen, weil er der Vorlage entsprechend eigentlich alles bietet, was auch das Reboot, das Videospiel-Reboot aus, ich glaube 2012 oder so, glaube ich, bietet. Ja, sie strandet auf einer Insel und geht da in ein Grabmal rein, also deswegen ja Tomb Raider, und ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Und ja, es sind sogar so Versatzstücke aus den Spielen drin, was mir mega gut gefallen hat. Also ich finde, und sie obwohl das Drehbuch jetzt nicht super gut war oder super ausgeklügelt, finde ich, hat sie gerade, aber auch sonst alle anderen Schauspieler so wirklich mit Herzblut gespielt und man hat gesehen, dass sie einfach richtig Bock hatten, da einen coolen Film zu machen. So. Und ich fand auch von den Effekten her, auch, also es war nicht übertrieben, was die Computereffekte anbelangte.
Darf ich kurz eine andere Frage stellen?
Ja.
Sieht die gut aus da?
Die sieht sehr gut aus, aber es ist eben auch wie in den neuen Spielen, dass es geht überhaupt nicht nur drum, was man in der Zeit heutzutage ähnlich machen kann, aber es geht einfach nicht mehr nur drum, Hauptsache sie zeigt Ausschnitt, hat irgendwie große Brüste, so wie das halt früher bei Angelina Jolie halt bei den Filmen auf jeden Fall so war.
Ja, genau, deswegen frage ich, weil früher standen die Filme ja eigentlich nur dafür.
Nee, es geht einfach nur um die Reise, auch emotionale Reise, sage ich mal, oder Weiterentwicklung dieser Figur. Und sie entwickelt sich halt wirklich, und ich finde auch recht glaubhaft, von einer ganz normalen Person, die aber auch trotzdem schon physisch was drauf hat, was auch vorher im Film ganz schön gezeigt wird, zu einem toughen Charakter. Und das finde ich auch unserer Zeit heutzutage sehr angemessen.
Voll gut. Eben nicht nur rein aufs Äußerliche, sondern mehr mal auf die inneren Werte konzentriert.
Genau so ist es. Und sie spielt das halt wirklich überragend und ist auch die perfekte Besetzung auf jeden Fall. Das
Marcel
wollte ich gerade
nochmal
sagen.
Marcel Wolf, Filmbewertung von 0 bis 10 Punkten, der neue Tomb Raider.
Muss ich?
Ja.
Ich würde sagen, eine 7.
Eine Empfehlung reinzugehen, ja oder nein?
Von mir aus auf jeden Fall, gerade wenn man mit den Spielen etwas anfangen kann. Ja.
Okay. Charakterisiere den Film in einem Adjektiv.
Oh, das ist immer super schwer. Warum fragst du mich das? Ja. Ich würde sagen, geht nicht. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Jedes Adjektiv, das ich jetzt sagen würde, wäre aber irgendwo auch falsch, weil das nicht alleine zutrifft. Es ist schwer, ein allumfassendes Wort zu finden, finde ich.
Okay. Ja, okay, lassen wir das mal so stehen.
Ja. Ah, ja, natürlich. Hey. Wie auch die Rubrik der Gag-Vorschau haben wir unsere Rubrik der wunderschönen Entweder-Oder-Fragen. Und die dürfen auch in dieser Folge auf keinen Fall fehlen.
Die haben ja wohl schon ein bisschen mehr Tradition als die Gag-Vorschau, ich bitte dich.
Aber echt. Die Gag-Vorschau kann einpacken. Wir fangen an mit der ersten Frage, nämlich Public Viewing oder im kleinen Kreis auf der Couch. Also, ja, Fußball zum Beispiel. Public Viewing oder lieber im kleinen Kreis auf der Couch gucken. Extrem schwierig.
Boah.
Extrem schwierig.
Extrem schwierig. Ich finde, es kommt drauf an. Finale der WM im kleinen Kreis. Also kleiner Kreis heißt 15 bis 20 Leute.
Ja. Also privat.
Genau. Aber trotzdem mit den besten Freunden und so.
Genau.
Damit man auf jeden Fall auch noch was vom Spiel sehen kann und Gruppenspiele gerne auch Public Viewing. Bei einer WM jetzt.
Ja, kann man glaube ich schon so stehen lassen. So haben wir es immer gehandhabt auf jeden Fall, ne?
Ja, finde ich aber auch besser so. Weil ich finde, man muss von den wichtigen Spielen muss man was sehen.
Also, man kann ja an der Stelle mal sagen, und das wissen die Leute, die mich persönlich kennen, ich bin wirklich so ein typischer WM- und EM-Gucker nur, ja. Ich gucke sonst keinen Fußball. Aber immer dann, wenn WM und EM ist, bin ich halt so, ja, ich gucke jedes Spiel und so, voll geil. Und so ist es doch, oder?
Ja, aber es muss auch so sein.
Und ich finde halt Public Viewing, erstmal Zunge überschlagen. Ich finde, Public Viewing hat einfach so eine ganz eigene Atmosphäre, weil man sich halt so richtig geil mitreißen lassen kann. Gerade, man muss ja nicht mal auf einem riesen Platz stehen, das auf einer Leinwand gucken. Public Viewing kann ja auch sein, wenn du in der Sportbar sitzt und halt eben in einer vollgefüllten Bar einfach, aber trotzdem am Tisch mit deinen Leuten ein Spiel guckst. Und wenn du dann auch noch, wenn das halt richtig abgeht, dann ist halt auch die Stimmung mega. Also ich, weißt du, es hat so beides Vor- und Nachteil auf jeden Fall.
Ja.
Die zweite Frage. Genial daneben oder Bares für Rares? Bares für Rares.
Boah, ich hätte auch gesagt Bares für Rares, weil ich hasse Genial daneben. Ich finde das so bescheuert und sowas von, also sorry, aber ich muss mal wieder meine nicht gefragte Meinung kundtun. Sowas von unlustig.
Ich finde es auch super unlustig.
Bestimmt trete ich jetzt voll vielen Leuten auf den Schlips, aber ist mir egal, ich mag das nicht so.
Ja.
Und Bares für Rares ist jetzt auch nicht meine favorisierte Sendung, aber kann ich mal, wenn ich mit 45 Fieber auf der Couch liege, schon mal schauen.
Schön beschrieben, ja. Einfach für zwischendurch passt es auf jeden Fall.
Ja, wenn ich eh so fiebrige Träume habe und nichts mehr merke.
Große Kopfhörer, die man über die Ohren, die über die Ohren gehen, oder kleinere, die man ins Ohr steckt. Ich finde, es kommt drauf an.
Ja, es kommt
auf die Situation an. Ich finde, wenn man draußen rumläuft oder in der Bahn sitzt oder kleine sonst irgendwo oder auf dem Rad fährt, dann kleine In-Ear-Kopfhörer. Ansonsten große Kopfhörer, saugeil, wenn man zum Beispiel Musik hört zu Hause, dann ist es halt das Beste, finde ich.
Am besten einfach eine große, geile Anlage.
Oder das. Aber nehmen wir an, du wohnst in einem Apartment oder so, wo direkt eins angrenzt, dann ist eine große
Anlage. Direkt eine große Anlage.
Aber du hast damit ja trotzdem holen. Du hast damit ja auch schon Erfahrung gemacht.
Ja.
Kinos werden irgendwann aussterben, ja oder nein? Extrem schwierig. Ich habe manchmal die Befürchtung, ja, weil man beobachtet es ja schon, dass jetzt mittlerweile auch Filme, gerade in Deutschland, die zum Beispiel in den USA noch im Kino liefen, dann, wie jetzt zum Beispiel dieser Natalie Portman-Film, Die Auslöschung, bei uns direkt über Netflix veröffentlicht wird, oder auch dieses Cloverfield Paradox kam halt direkt auf Netflix, weil die Verleiher Angst haben, dass es im Kino nicht genug Einnahmen generiert.
Wie hieß der Film von Natalie Portman, der neue?
Die Auslöschung. Und ja, also es ist an sich natürlich entspannt, wenn dann komplett neue Filme auf Netflix sind, weil man freut sich und guckt die dann auch eher, weil es halt was komplett Neues ist. Aber ich liebe auch Kino, und wir haben ja auch schon mal drüber geredet, ich glaube sogar im Podcast, dass Kino mittlerweile zu so einem Gesamterlebnis wird,
ja,
wo man eben auch hingeht, um halt eben gezielt mit Freunden was zu machen, zu unternehmen, dass man halt da ein Gesamtpackage hat von geilem Ton auch noch und so weiter und irgendwie dann auch vielleicht noch ein Popcorn dazu nimmt und so. Aber wenn ich jetzt von anderen Leuten höre, habe ich schon ein bisschen Angst und Bange, dass es vielleicht auch.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Kino irgendwann, so wie es heute existiert, aussterben wird. Ich glaube aber, dass Filme zu schauen in einer großen Gemeinschaft von Leuten trotzdem noch beibehalten wird. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann solche Screens gibt oder dass Filme in den Himmel projiziert werden oder so. Also dass es zum Beispiel ein Festival gibt, wo Leute auf einer riesigen Wiese liegen oder so, weißt, und der Film wird einfach nur wie gegen das Himmelszelt, sage ich jetzt mal, projiziert oder so.
So, okay, soweit habe ich noch nie gedacht, aber das ist mega die geile Idee.
Also du projizierst den Film einfach über irgendeine Projektionstechnik und weiß, keine Ahnung, sei es irgendwelche kleine Moleküle, die angeleuchtet werden oder so, einfach so in den Himmel, weißt du, und hast trotzdem noch dieses Kinoerlebnis, aber vielleicht im Freien und so, guckst aber trotzdem mit vielen Leuten in der Gemeinschaft noch einen Film, irgendwie so. Aber ich glaube, dass halt schon der Trend weggehen könnte von diesem, wir sitzen in einem dunklen Raum mit einem Projektor. So.
Aber ich habe wirklich mega Angst, weil ich liebe das. Es ist auf jeden Fall sicher, ich werde an einem Punkt in meinem Leben irgendwann ein Heimkino besitzen. Es ist auf jeden Fall so. Und das ist dann genau
voll cool.
Das, dunkler Raum und irgendwie richtig gemütliche Sitzgelegenheiten.
Also richtig schön classy.
Richtig classy. Und ich
so
liebe
wie bei
das.
MTV Cribs.
Genau, du meinst, die hatten auch immer sowas?
Mit so einer geilen Candy Bar, wo du dann so dir davor noch so deine eigenen Süßigkeiten zockst und so. Geil.
Ja, Mann. Du bist on fire heute ein bisschen, ne? Irgendwie.
Ja, schon ein bisschen.
Richtig hart am Abliefern irgendwie heute.
Ich weiß auch nicht. Ich bin richtig was eingeschmissen schon wieder.
Voll gut. Nee, also, Leute, ich muss an der Stelle nochmal sagen, da draußen, geht ins Kino, ja? Auch Leute, Kino ist einfach so eine Erfahrung. Es ist einfach was anderes, wenn man in diesem abgedunkelten Raum sitzt mit anderen Leuten und eine gemeinsame Erfahrung irgendwie teilt. Und auch wirklich sich nur auf den Film konzentriert, ist einfach was anderes, als wenn man das auf Netflix guckt, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone oder auch im Fernseher. Das ist was ganz anderes. Macht es auf jeden Fall.
Ja.
Ich liebe Kino, falls ihr es nicht gemerkt habt.
Merkt man gar nicht. Ich schließe mich aber mal an. Geht ins Kino, Leute.
Hey, jetzt kommt eine Frage, da können wir richtig lange drüber reden eigentlich. Und zwar, was darf bei euch beim Grillen auf keinen Fall fehlen?
Fleisch. Man muss es in der heutigen Zeit einfach sagen. In Zeiten von ich grill mir eine Zucchini, ich grill mir eine Aubergine, ich mache mir ein bisschen Halloumi-Käse, Gruß an Hippo an dieser Stelle.
Ein bisschen Oliven rein, noch ein bisschen
Paprika, Olivenöl,
ein bisschen Öl drauf und dann ein bisschen Alufolie drauf, also das reicht schon, das ist doch lecker.
Ich esse heute kein Fleisch, ich esse heute eine ausgehöhlte Champignon. Nein, einfach
also,
nein.
Ich sag's auch mal so, ich finde, ich bin ganz stark dafür, dass man den Fleischkonsum generell stark eingrenzt irgendwie. Einfach ja. Weil aus moralischen Gründen, weil man halt oft so sieht irgendwie, wie Tiere behandelt werden. Aber so ich, der auch immer schon als Fleischesser sozialisiert wurde, muss auch sagen, beim Grillen gehört Fleisch schon dazu. Also weil
ja.
Es gibt, Fleisch schmeckt dann am besten, wenn es vom Grill kommt, ja. Und gerade dann sollte man einfach mal sich doch ein Stück Fleisch, einfach ein leckeres Filetsteak
genau, oder so gönnen. Gehört genauso dazu wie Kartoffelsalat,
Nudelsalat,
wie Baguette, wie Soßen,
Kräuterbaguette,
Kräuterbutter extra auch noch.
Ja. Wirklich.
Also wie normaler Salat auch noch ein bisschen.
Beim Grillen gibt es kein auf Milchprodukte verzichten, es gibt kein auf Fleisch verzichten. Ich finde, Grillen ist halt wirklich so, man kann sich ja richtig gutes Fleisch kaufen, ja, wo man weiß, wo das herkommt. Dann ist es schon eine andere Sache, finde ich. Aber, hey, übrigens, wie du gesagt hast, ich finde auch Grillen, wenn du nur Fleisch hast oder halt nur dein Hauptgericht hast, ist aber auch lame. Du brauchst die geilen Beilagen. Du brauchst dazu noch du brauchst ein Bier dazu, ein kaltes. Es muss kalt sein. Auf jeden Fall. Und du brauchst halt diese Salate. Und ich weiß nicht, hast du schon mal meinen berüchtigten Nudelsalat gegessen?
Nein, aber hast du den nicht mal sogar selber gemacht oder mal mitgebracht? Yeah,
hab ich den
gemacht, wo wir in Bamberg gegrillt haben? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich glaube, du hast den da gemacht, aber ich mach immer so welchen mit Meerrettich drin. Und das klingt erstmal so ein bisschen eklig vielleicht, aber der ist mega lecker.
Nö. Jan Hermani, du Depp, wegen dir habe ich jetzt übel Hunger.
Ich habe auch schon richtig Hunger gerade. Oh Mann.
Aber trotzdem nochmal riesen Dank an den. Mal wieder geile Fragen, aber diese letzte Grillfrage wieder total unnötig.
Weil jetzt habe ich total Hunger.
Oh, ich habe auch übel Hunger jetzt und ich hätte jetzt auch voll Bock auf Kräuterbaguette und so.
Ja, noch kannst du losziehen, gönn dir mal was.
Ja, kann ich. Eigentlich müsste ich mal wieder zum Sport gehen jetzt, aber ich lag die letzten 4 Tage mit Fieber im Bett, das war nicht so geil.
Ja. Apropos, ja, ich muss auch Sport machen wieder. Ich glaube,
das Wetter macht auf jeden Fall mit. 22 Grad sind es hier und Sonne. Ich drehe ein bisschen durch.
Voll gut. Ja, bei uns ist es noch bewölkt, aber der Regen hat aufgehört.
Das ist noch ein Grund mehr zu grillen übrigens.
Definitiv, ja. Oh, hey, bald ist wieder Sommer. Gott, bald ist Sommer.
In Bamberg könnten wir grillen.
Oh ja, ich freue mich schon. Wir sind jetzt am Wochenende in Bamberg bei bestem Wetter.
Zur Reunion.
Ja, wir haben gehört 24 Grad und Sonne am Samstag. Halleluja. Ich freue mich.
Haben wir noch eine Frage oder war es das?
Nee, das war's. Die letzte Frage ist immer die keine Entweder-Oder-Frage ist.
Ah, okay. Voll gut.
Ja.
Aber mal wieder voll gute Fragen.
Richtig gute Fragen. Vielen Dank, Jan.
Mal wieder voll gute Fragen, mal wieder voll gute Folge, mal wieder voll gute Moderation von uns beiden. Und wird mal wieder voll geiler Mainstream-Abschied jetzt, wie immer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir hatten eine Menge Spaß mit euch. Ich hatte eine Menge Spaß mit dir, Chris, heute, wie immer.
Ich hatte auch eine Menge Spaß mit dir.
Ich freue mich, dass wir den Podcast jetzt wieder weitergemacht haben und immer weitermachen werden. Und ich freue mich auch
jetzt
schon
auf Staffel 3 von Jetzt kann uns keine Masterarbeit mehr stoppen. Keine Masterarbeit kann uns je wieder stoppen.
Du hast shoppen gesagt.
Ja, weil du mir voll dazwischen gequatscht hast und da habe ich meinen Mund, konnte die Spannung nicht halten.
Okay, das ist gelogen. Ich habe nicht dazwischen gequatscht.
Ja, okay, aber ich.
Ja, das stimmt.
Mein Mund konnte die Spannung einfach nicht halten.
Die Spannung von Quer und Kreuz. Das ist einfach ein spannender
Podcast. Von Quer und Kreuz.
Die Leute,
beste, weißt du, Podcast.
Die Leute,
Podcast.
Die hören das wieder.
Oh mein, ich hab's so
Polstcast. Die hören wieder den Podcast einfach zum Einschlafen und dann ist am Ende wieder, wo wir abspacken.
Na und?
Dann werden die wieder wach.
Du musst es. Ja. Aber ein Quer- und Kreuz-Podcast ohne Abspacken wäre auch kein Quer- und Kreuz-Podcast, sondern ein Kreuz- und Quer-Podcast und das wäre nicht gut.
Du redest gerade, als würdest du so einen Zungenbrecher aufsagen, weißt du?
Ohne Witz, ich musste gerade echt überlegen, weil ich finde Quer- und Kreuz
ein Quer- und Kreuz-Podcast wäre kein Kreuz- und Quer-Podcast, wenn Kreuz und Quer nicht ein Kreuz- und Quer- und Kreuz-Podcast wäre.
Also das fand ich war jetzt ein richtig schönes Abschlusswort.
Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, auf deinem LinkedIn-Profil hast du kreuz und quer geschrieben, statt quer und kreuz.
Verdammt, ich
hab's gerade selber falsch gemacht.
Hab ich nicht.
Hast du wohl. Ich bin mir so sicher.
In diesem Sinne, macht's gut, das wird sofort geändert.
Und einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht noch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Quer und Kreuz. Mehr Informationen und alle aktuellen Folgen gibt es auf quer-und-kreuz.de.